Welcome back.
Willkommen zu einer weiteren Folge von What's Up, Pof. Hallo Walter.
Hi Martin. Wie ich sehe, hast du wieder denselben Schriftzug auf deiner Brust.
Ja, ich habe das angezogen, damit du vielleicht kurz klären kannst, was es damit auf sich hat.
Was steht dort? Outdoor-Kleidung?
Ja.
Na, das macht aber keinen Sinn. Warum trägst du das, wenn du drin bist?
Nun, ich denke, das liegt an der Klimaveränderung in den Innenräumen.
Also gut, ja. Das ist eine vernünftige Erklärung. Vielleicht kannst du die Zuschauer überzeugen.
Lass uns zuerst mit einem Gebet beginnen. Unser himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns wieder zusammengeführt hast und wir wollen wieder einige wichtige Dinge besprechen. Deshalb bitten wir dich, die Diskussion zu segnen und unseren Verstand mit dem Heiligen Geist zu erleuchten. In Jesu Namen, Amen.
Amen.
Nun
Martin, es müssen zuerst bestimmte Umstände und Ereignisse zusammentreffen, damit sich das vollständige prophetische Bild abzeichnet und der Höhepunkt, wie er in der Bibel vorhergesagt ist, erreicht wird. Richtig? Es müssen also bestimmte umweltbezogene Ereignisse stattfinden. Es muss ethnische Konflikte geben. Nation gegen Nation. Ethnie gegen Ethnie. Königreich gegen Königreich. Die politischen Voraussetzungen in Bezug auf die Heilung der tödlichen Wunde müssen gegeben sein. Mit anderen Worten, die politische Macht muss an das Tier zurückgegeben. Sein Einfluss auf der prophetischen Bühne muss wiederhergestellt werden. Die religiösen Umstände müssen vorhanden sein. Die Kinder müssen zu ihrer Mutter zurückkehren.
Das heißt, die Kirchen.
Ich werde nicht erleben, wie mir meine Kinder geraubt werden. Die protestantischen Kirchen müssen ihrer Mutter, also der katholischen Kirche, zurückkehren. Diese Kirche muss auch eine universelle Verbindung zu anderen Religionen bilden, da die Bibel voraussagt, dass sich alles um sie drehen wird. Und wir sehen, dass dies bereits in der Welt geschieht. Dann muss das Mahlzeichen des Tieres eingeführt werden, wofür der rechtliche Rahmen geschaffen werden muss, auch in Bezug auf das Kaufen und Verkaufen. Und all das muss genau zur selben Zeit stattfinden, muss also vorbereitet sein. Aus prophetischer Sicht ist es natürlich alles andere als Zufall, wenn all diese Elemente genau zur selben Zeit in Position gebracht werden. Es ist definitiv eine Erfüllung der Prophetie, wenn all diese Umstände und Ereignisse zusammentreffen. Letztes Mal haben wir über die Klimaagenda gesprochen und darüber, wie sie dazu genutzt werden könnte, um das Mahlzeichen des Tieres einzuführen.
Ja.
Und das Tier wird uns sagen, was sein Zeichen ist. Es ist der Sonntag als Zeichen der Autorität des ersten Tieres. Und wenn der Protestantismus diese Autorität anerkennt, das heißt, diesem Dekret Folge leistet und es zum Gesetz macht, dann hat er ein Bild des Tieres geschaffen. Und nun müssen wir uns der zweiten Komponente zuwenden, der Umsetzung der Kontrolle des Kaufens und Verkaufens. Sind alle erforderlichen Rechtssysteme vorhanden, damit dies geschehen und alles genau zur selben Zeit seinen Höhepunkt erreichen kann? Und wenn all das da ist, ist das dann nicht ein Zeichen dafür, dass es vorbei ist?
So ist es. Es ist so schön, denn damit wird zu 100% bestätigt, dass die Bibel wahr ist.
Ja.
Denn es gibt, wie gerade gesagt, keine anderen Prophezeiungen oder Ähnliches, die auch nur annähernd so genau zusammenpassen.
Es beschreibt praktisch das erste Tier, das kleine Horn bei Daniel. Gott hat dafür gesorgt, dass derart viele der angesprochenen Umstände auf bestimmte Art und Weise bei einer Organisation zusammentreffen müssen, dass dies statistisch gesehen unmöglich ist, es sei denn, die Prophetie ist wahr.
Ja.
All diese Kriterien, all diese identifizierenden Merkmale des kleinen Horns in Daniel 7, die in Offenbarung 13 zusammengefasst werden, verbinden das Tier aus dem Meer in der Macht des kleinen Horns aus Daniel 7. Und dieses prophetische Bild ist so eindeutig, dass alle Reformatoren einstimmig Rom als die Macht des kleinen Horns identifiziert haben. Aber alle Kinder der Reformkirche leugnen diese Tatsache, weil sie die Prophezeiung nicht mehr studieren. Und wenn, dann nur durch die Brille der jesuitischen Theologie, einer Theologie der Gegenreformation. Und das ist das Schrecklichste, was dem Christentum seit seinem Bestehen widerfahren ist.
Das Problem ist, dass der Teufel gerissen ist. Und deshalb hat er an alles gedacht, von der Infiltration bis hin zur physischen Verfolgung.
Aber die Menschheit wird sich nicht herausreden können.
Oh ja.
Denn die einzelnen Akteure wurden klar und deutlich identifiziert in der Bibel, welche die Leute heute zwar gerne zitieren, aber deren wesentliche Aussagen sie völlig ignorieren.
Das stimmt.
Kommen wir also zu unserem heutigen Thema. Digitales Geld und die weltweite digitale ID zur Kontrolle des Kaufens und Verkaufens. Lass uns dazu das prophetische Bild studieren. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres einen Geist zu verleihen. Also dem Bild des Tieres, dem zweiten Tier aus Offenbarung 13, wird diese Macht verliehen und es wird ein Bild entstehen. Mit anderen Worten, Kirche und Staat werden sich vereinen. Es ist keine Frage des Ob, sondern des Wann. Sodass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte. Das bedeutet, dass es über legislative Befugnisse verfügt, Gesetze verabschieden und sie durchsetzen und reden kann, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Nun, das Bild des Tieres anbeten, in anderen Worten, dieses politisch-religiöse System anbeten. Wie betet man es an? Durch Gehorsam.
So ist es.
Aber weil es sich um Anbetung handelt, muss es eine ganz bestimmte religiöse Bedeutung haben und einen Gehorsam darstellen, der im Widerspruch zu Gottes Willen steht.
Ja.
Es gibt keinen anderen Weg. Entweder man betet Gott an oder nicht. Offenbarung 14. Und bete den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Und das Zeichen dafür war der Sabbat. Und dann kommen sie, das erste Tier, und sagen, jetzt haben wir ein neues Evangelium für euch. Ihr werdet durch unser sakramentales System gerettet. Das hat bereits Martin Luther gesagt. Die römisch-katholische Kirche hat die Welt durch ihre Theologie und ihr sakramentales System getäuscht, welches an die Stelle des Wortes Gottes und der Rechtfertigung durch den Glauben getreten sind. Wenn man also das Bild des Tieres anbetet, dann gehorcht man diesem Bild des Tieres, dem Konglomerat aus Kirche und Staat, das so agiert wie die Kirche des Mittelalters. Wenn man es anbetet, ist das gegen den Willen Gottes. Es muss also mit etwas verbunden sein, das mit Gottes Willen und der Anerkennung seiner Autorität zu tun hat. Und es bewirkt, dass allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen und den Armen, den Freien und den Knechten, ein Mahlzeichen gegeben wird auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn. In dieser englischen Version steht sogar das Wort in statt an oder auf in ihre rechte Hand oder in ihre Stirn. Was sehr wichtig ist, da es darauf hindeutet, dass es sich um eine geistige Handlung handelt.
Korrekt. Und das beinhaltet auch den Aspekt, dass wenn man es nicht ausschließlich aus religiöser Überzeugung tut,
dann tut man es, weil man dazu veranlasst, also gezwungen wird. Es ist also entweder der Akt des Gehorsams, ob man nun zustimmt oder nicht, oder es ist ein Akt der Konformität, weil man zustimmt. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, es sei denn, dass er das Zeichen oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens habe. Nun, der Name des Tieres ist sein Charakter. Mit anderen Worten, Die Leute bewundern es, sie tun, was er sagt, weil sie es für richtig halten. Oder die Zahl seines Namens. Und seine Zahl ist 666, wie wir alle wissen. Und das ist die weltliche Zahl, nicht die himmlische. Es geht nun um den Willen des Menschen, nicht um den Willen Gottes. Und der Wille des Menschen wird nicht vom Menschen, sondern vom Drachen diktiert. Es ist daher wichtig, Martin, dass die Regierung über ein Rechtssystem verfügt, um die Regeln für das Kaufen und Verkaufen umzusetzen. Okay, nun, wir haben das schon einmal gezeigt, aber der Vollständigkeit zeigen wir es noch einmal.
Das Fundament einer Weltordnung ist immer das Finanzsystem. Und was wir heute in der Welt sehen, ist, dass wir an der Schwelle zu einem dramatischen Wandel stehen, bei dem wir dabei sind, und ich sage das ganz kühn, dabei sind, das traditionelle Geld- und Buchhaltungssystem aufzugeben und ein neues System einzuführen. Das neue Buchhaltungssystem ist das, was wir Blockchain nennen. Es bedeutet digital. Es bedeutet, dass wir eine nahezu perfekte Aufzeichnung jeder einzelnen Transaktion in der Wirtschaft haben werden, was uns weitaus mehr Klarheit über das Geschehen verschaffen wird. Es birgt aber auch große Gefahren bezüglich des Machtverhältnisses zwischen Staat und Bürger. Meiner Meinung nach brauchen wir eine digitale Verfassung der Menschenrechte, wenn wir digitales Geld einführen. Aber auch dieses neue Geld wird von hoheitlicher Natur sein. Die meisten Leute sehen digitales Geld als etwas Kryptisches und Privates an. Aber was ich sehe, sind Supermächte, die digitale Währungen einführen. Der Vorreiter war China. Die USA stehen kurz davor, sich in die gleiche Richtung zu bewegen, und Europa hat sich ebenfalls dazu verpflichtet. Und die Frage ist, ob dieses neue System des digitalen Geldes und der digitalen Buchführung den konkurrierenden Bedürfnissen der Bürger an all diesen Orten gerecht wird, sodass jeder Mensch eine Chance auf ein besseres Leben hat. Denn das ist der einzige Maßstab dafür, ob eine Weltordnung wirklich dienlich ist. Jetzt ist es also an der Zeit, darüber nachzudenken, wie wir dieses Problem lösen können. Und das wird ein Teil der Antwort auf die Frage sein, wie diese neue Ordnung aussehen wird.
Martin, Sie werden also ein System einrichten müssen. Denn Sie werden über jede einzelne Transaktion Bescheid wissen. Aber Sie werden auch in der Lage sein, jede einzelne Transaktion zu kontrollieren.
Wir haben schon früher gezeigt, dass zum Beispiel, wenn man Geld von der Regierung erhält, sie einem sogar vorschreiben können, wofür man sein eigenes Geld ausgeben darf.
Richtig. Oder ob man es überhaupt ausgeben darf.
Genau.
Hier heißt es in den deutschen Wirtschaftsnachrichten: Turmbau zu Babel. Die große Depression 2.0 wird größte Finanzkatastrophe der Welt auslösen. Berichten zufolge steuert die Welt einer zweiten Auflage der großen Depression entgegen. Doch der aufkommende Finanzcrash werde alles übersteigen, was wir in der Menschheitsgeschichte bisher gesehen haben. Die Einführung eines Trennbankensystems war eine Reaktion der US-Regierung auf die schwere Finanzkrise des Jahres 1929 bis 1933, deren hohe Verluste für die Allgemeinheit nicht zuletzt deshalb möglich wurde, weil Banken sowohl das klassische Kundengeschäft als auch Spekulation betrieben hatten. Der Crash von 2008 war in Wirklichkeit ein Mini-Crash. Es hat nie eine Korrektur stattgefunden. Stattdessen wurde es durch eine massive Erhöhung der Verschuldung übertüncht, die sicherstellte, dass, wenn es zu den unvermeidlichen großen Crash kommt, die Schwere weit über jedem anderen Crash in der Geschichte liegen würde. Wann der erwartete Crash eintreten wird, bleibt ungewiss. Dass er eintreten wird, gilt als sicher. Es wird also zu einem großen Reset kommen.
Ja.
Ob wir es wollen oder nicht.
Ich glaube, Sie sind bereits damit beschäftigt.
Manche Leute sagen, was immer du noch brauchst, hol es dir jetzt. Und alle anderen Länder schließen sich an. In der Jerusalem Post lesen wir: Israel verbietet Bargeld für Einkäufe über 6.000 NIS. Bargeldgeschäfte über 6.000 NIS werden im Rahmen der Bemühungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und kriminellen Aktivitäten illegal sein. Auch hier wird es also eine Einschränkung geben.
Und der Grund mag plausibel erscheinen, aber ich glaube nicht, dass es der wahre Grund ist.
Nein, natürlich nicht. Der wahre Grund ist Kontrolle, absolute Kontrolle. Diesem neuen Gesetz zufolge muss jede Zahlung an ein Unternehmen, die 6.000 NES, ca. 1.750 Euro, übersteigt, durch alternative Zahlungsmethoden erfolgen, zum Beispiel mittels digitaler Überweisung oder per Bankkarte. Handelsgeschäfte zwischen Privatpersonen, die nicht als Geschäftsinhaber gelistet sind, wird auf 15.000 NES, ca. 4.390 Euro in bar begrenzt. Sie werden uns also einschränken. Können Sie uns völlig einschränken, wenn Sie das wollen?
Ja, sicher. Und vielleicht ist es wichtig zu erwähnen, wie du es bereits getan hast, dass man sich letzten Endes nur davor schützen kann, in dieses System hineingezogen zu werden, indem man sich selbst versorgt.
Ja.
Aber letztendlich gibt es kein Entrinnen.
Nun, Martin, vor allem, wenn man von allen möglichen Einrichtungen um sich herum abhängig ist. Als Stadtbewohner ist man auf Dinge wie Supermärkte und alles andere, was das Leben in der Stadt ausmacht, angewiesen. Man wird nicht in Lage sein, eigene Lebensmittel anzubauen und so weiter. All diese Probleme werden sich also zuspitzen. Ein weiterer Artikel im The Guardian stammt ebenfalls aus dem Jahr 2022. Nur um zu zeigen, dass diese Dinge tatsächlich passieren, und zwar jetzt. Die bargeldlose Gesellschaft in Großbritannien ist einen Schritt näher gedrückt. Mehr als 23 Millionen Menschen verzichten auf Münzen. Nun, es hat sich schon länger abgezeichnet, aber Münzen haben ohnehin so gut wie keinen Wert mehr.
Sie haben es so sehr entwertet, dass man eigentlich nur noch wertloses Papiergeld hat.
Korrekt. Ich selbst sammle mein Kleingeld immer für Trinkgeld. Zum Beispiel, wenn jemand meine Windschutzscheibe putzt oder ähnliches. Dies ist also bereits der Fall. Man geht davon aus, dass Banknoten und Münzen in einem Jahrzehnt nur noch 6% aller Zahlungen ausmachen werden. Im Grunde müssen wir gar nicht alles lesen, um zu wissen, dass wir uns auf eine bargeldlose Gesellschaft zubewegen. Das ist die Quintessenz. Hier heißt es in den deutschen Wirtschaftsnachrichten: Eingefrorene Guthaben in China führen zum Bankrun und Protesten. Die Menschen haben also keinen Zugriff mehr auf ihr Geld. Das hat für viel Aufsehen, Unruhen und sogar für Raubüberfälle gesorgt, weil die Menschen versucht haben, ihr Geld zurückzubekommen. Erst den Job aufgrund der chinesischen Null-Covid-Politik verlieren. Dann das lebenslang angesparte Geld ohne Nennung von Gründen eingefroren bekommen. Schließlich mittels Corona-QR-Codes am Demonstrieren gehindert werden. Die Menschen sind also völlig eingeschränkt. Sie können sich nicht einmal mehr frei bewegen.
Genau, sie haben dort sämtliche Zwangsmaßnahmen zusammengeführt.
Ja, und weil in China der Wohnraum so knapp ist, kaufen die Leute Häuser, die noch gar nicht gebaut sind. Dann gehen die Unternehmen, die sie bauen sollten, in Konkurs und die Leute haben eine Menge Geld für etwas ausgegeben, das sie gar nicht bekommen. Und in vielen anderen Fällen wurden viele dieser Wohnungen tatsächlich gebaut und dann wieder abgerissen, obwohl die Menschen viel Geld dort angelegt hatten. Das muss also bei einigen eine ziemliche Wut auslösen. Das ist für Hunderttausende Chinesen seit Monaten nervenauftreibende Realität. Einerseits warnen Finanzexperten vor den Folgen der Bankenkrise von Henan für die Weltwirtschaft. Die hatte bereits empfindlich auf die radikale chinesische Lockdown-Politik reagiert. Andererseits verdeutlichen die Vorfälle rund um die plötzlich ungültig gewordene Corona-QR-Codes chinesische Bürger, wie anfällig digitale Systeme zur individuellen Gesundheitszertifizierung für politischen Machtmissbrauch sind. Wir dürfen nie vergessen, dass das Tier auch eine Kopie des Wahren ist.
Ja.
Richtig? Es ist eine Fälschung. Und deshalb hat es, wie wir schon immer gesagt haben, auch eine rechte Hand.
Ja.
Es hat eine Heilsbotschaft, die jedoch nicht die Heilsbotschaft der Bibel ist, weil Rom nicht an das Sühneopfer glaubt.
Ja.
Es ist also nicht die Heilsbotschaft der Bibel. Es geht also nicht um die Rechtfertigung durch den Glauben, da Rom nicht an dieses Konzept glaubt. Und es hat eine rechte Hand, eine Gesundheitsbotschaft, bei der es sich jedoch um die Gesundheitsbotschaft des Asklepios handelt. Man benötigt also einen digitalen QR-Code. Man muss vollständig in ihr System eingebunden sein. Wovor haben die Menschen Angst, Martin? Vor einer Hungersnot?
Ja.
Nahrung ist also sehr wichtig. Man braucht Wohnraum.
Ja.
Ein Dach über dem Kopf. Und eine Gesundheitsversorgung. Und wenn diese Dinge nicht vorhanden sind, dann geraten die Menschen in Panik, nicht wahr? Es gibt ein Gesundheitssystem, das von Gott kommt und eines, das von der Welt kommt. Und wir wissen aber, dass das weltliche Gesundheitssystem fest im römischen System verankert ist.
Securely anchored in the Roman system.
Genau, das werden wir in einer künftigen Folge noch genauer beleuchten.
Nur um die Menschen daran zu erinnern, dass all die Dinge, die wir in den letzten 2 Jahren erlebt haben, im Jesuitentum verankert sind. So haben zum Beispiel die Begründer unseres medizinischen Systems ihre Wurzeln im Jesuitentum. Werfen wir also einen Blick auf die Krise in China, die selbstverständlich nur symptomatisch für den Rest der Welt ist.
Es geht um Proteste in China, unterdrückt durch Regierungsbeamte. Wer sind die Demonstranten? Menschen, die ihre Ersparnisse verloren haben. Chinas Banken befinden sich in einer schweren Krise und diese Menschen kommen aus der Provinz Henan. Im April stoppten 4 Banken in Henan die Auszahlungen. Das heißt, Menschen, die Geld bei diesen Banken eingezahlt hatten, konnten kein Geld mehr abheben. Die Menschen kämpfen seit Monaten. Sie demonstrieren, zumindest versuchen sie es. Und jedes Mal greift der chinesische Staat hart durch. Sehen wir uns diese Schlagzeile an. Zensurbehörde löscht Daten zum Hypothekenboykott in China, während sich die Krise ausweitet. Dieser Vorfall wurde heute bekannt. Und wenn die chinesische Zensurbehörde auf den Plan tritt, dann ist das oft ein Zeichen dafür, dass es ein gewaltiges Problem gibt. Einem Bericht zufolge findet der Hypothekenboykott in bis zu 86 Städten statt. Wie viele Bauprojekte? Mehr als 230. Um wie viel Geld geht es dabei? Mindestens 58 Milliarden Dollar. Das ist die Summe aller Hypotheken für verzögerte Wohnungsbauprojekte. Wie wird China diese Bauprojekte wiederbeleben? Die Möglichkeiten sind begrenzt. Der chinesische Immobiliensektor hat sich zu einem der größten Schuldentreiber des Landes entwickelt. Die jüngsten Zahlungsausfälle haben die Banken in Schieflage gebracht. Der tatsächliche Schuldenberg ist wesentlich größer. Jüngsten Zahlen zufolge haben chinesische Banken 9,2 Billionen US-Dollar an den Immobiliensektor verliehen. Mehr als die Hälfte davon sind Hypothekendarlehen. Wir haben das alles schon einmal erlebt, nämlich im Jahr 2008 im Rahmen der Subprime-Hypothekenkrise in den USA. Das größere Problem ist die Tatsache, dass China versucht, das alles unter den Tisch zu kehren. Die Welt muss über Chinas faule Kredite Bescheid wissen. Im Jahr 2020 vertuschte die chinesische Regierung die Ausbreitung des Wuhan-Virus und die Welt wurde von einer Pandemie heimgesucht. Im Jahr 2022 vertuscht sie eine weitere Krise, die sich diesmal zu einer Finanzpandemie ausweiten könnte.
Okay, Martin. Wir betrachten das Ganze immer von prophetischem Standpunkt aus, nicht wahr? Es muss also ein Mechanismus eingerichtet werden, um zu kontrollieren, wie die Menschen ihr Geld ausgeben. Das ist ein neues System.
Stimmt.
So etwas gab es vorher nicht.
Nein, denn man hat zwar Geld, kann es aber nicht ausgeben.
Schränkt es unsere Aktivitäten ein?
Zu 100%.
Kann es unsere Aktivitäten in eine bestimmte Richtung lenken? Ist es das, was die Bibel prophezeit?
Ganz genau.
Wir schauen uns also die Prophezeiung an, richtig? Ist es an das Mahlzeichen gekoppelt?
Ja.
Es ist an das Mahlzeichen gekoppelt, denn Kaufen und Verkaufen und das Mahlzeichen des Tieres sind in der Bibel untrennbar miteinander verbunden. Wenn es also an das Mahlzeichen gekoppelt ist, wie weit sind die Länder mit der Umsetzung? Schauen wir uns das mal an. In Euronews lesen wir: 4-Tage-Woche. Welche Länder haben Sie bereits übernommen und wie läuft es bisher? Die Idee ist einfach. Arbeitnehmer arbeiten 4 Tage pro Woche bei gleicher Bezahlung und gleichen Leistungen, aber auch mit dem gleichen Arbeitspensum. In puncto Arbeitnehmerproduktivität und Work-Life-Balance als Zukunftsmodell gefeiert, wird die 4-Tage-Woche zum zahlreichen Befürwortern als zufriedenheits- und produktivsteigernde Maßnahmen angesehen. Gewerkschaften in ganz Europa fordern daher von ihren Regierungen die Einführung der 4-Tage-Woche. Aber welche Länder haben die Idee bereits aufgegriffen und wie weit sind sie? Belgien will eine 4-Tage-Woche für Arbeitnehmer einführen, die dies wünschen. Das Vereinigte Königreich startet im Juni einen 6-monatigen Versuch, Schottland und Wales wollen sich der weltweit wachsenden Bewegung anschließen. Island ist einer der Vorreiter bei der Einführung der 4-Tage-Arbeitswoche. In Schweden gibt es gemischte Reaktionen auf die 4-Tage-Woche. Deutsche Start-ups experimentieren bereits mit der verkürzten Arbeitswoche. Auch Japans Großunternehmen wagen sich an die 4-Tage-Woche. Spanien startet eine Versuchsphase. Unilever testet derzeit die verkürzte Arbeitswoche in Neuseeland. Starkes Interesse besteht auch in den USA und Kanada. Es scheint also eine weltweite Bewegung zu sein.
Ja, womit hätten wir zu rechnen, wenn dies umgesetzt würde?
Nun, einer der freien Tage wäre
Sonntag.
Sonntag. Also gut. In Business Tech lesen wir, Südafrika muss Gesetze ändern, um die 4-Tage-Woche einzuführen. Eine wachsende Zahl von Unternehmen in Südafrika und auf der ganzen Welt erwägt die Einführung einer 4-Tage-Woche. Die Arbeitsgesetze Südafrikas werden jedoch wahrscheinlich geändert werden müssen, um eine solche Anpassung dauerhaft zu ermöglichen. Sie sprechen also von einer verbesserten Arbeitsmoral der Beschäftigten. Und immer, wenn es um die Sonntagsfrage geht, geht es genau darum. Wäre das also nicht eine gute Möglichkeit, den Boden dafür zu bereiten? Lass uns ein bisschen mehr Freiraum schaffen, aber der Sonntag sollte darin enthalten sein.
Ja, das wollte ich auch sagen. Dies ist vielleicht nur ein Vorläufer für etwas, das Sie planen einzuführen.
Und natürlich muss es dann auch die Technologien geben, um zu überwachen, was du in deiner kleinen Welt so treibst und was ich tue und alle anderen. Es muss ein digitales Profil geben, in dem sämtliche Informationen über eine bestimmte Person gespeichert sind. Wenn du heutzutage manche Apps oder elektronische Formulare aufrufst, dort nach deinem Namen gefragt wirst und ihn dann eingibst, erscheint darin nicht nur sofort ganz automatisch dein voller Name, sondern auch deine Ausweisnummer, deine Sozialversicherungsnummer, deine Telefonnummer, deine Adresse, dein Wohnsitz und so weiter.
Ja.
Your telephone number, your domicile, where you are living, what your address is, what your physical address is. Do they have the data?
Ist auch die Religionszugehörigkeit gespeichert? Vor ein paar Jahren gab es eine Volkszählung in Südafrika, an der jeder teilnehmen musste. Sie kamen also zu mir nach Hause und baten mich, das Volkszählungsformular auszufüllen, was ich auch tat. Und ganz unten gab es eine Kategorie mit der Überschrift Religion. Welcher Religion gehören Sie an? Also habe ich dort christlich angegeben. Okay, dann kamen sie wieder auf mich zu und sagten, entschuldigen Sie bitte, Sie können nicht christlich angeben. Sie müssen angeben, welcher Konfession Sie angehören. Ich fragte, warum muss ich meine Konfession angeben? Was geht Sie das an? Davon abgesehen wechselten die Leute heutzutage ständig die Konfession. Nicht, dass ich das tun werde, aber rein aus Interesse fragte ich, warum muss ich das angeben? Daraufhin erwiderten sie, dass dies erforderlich sei, woraufhin ich entgegnete, okay, aber was machen Sie im Falle von Muslimen? Unter Religion steht dann muslimisch, aber das ist nicht fair. Ist es ein schiitischer oder ein sunnitischer Muslim? Sicher müsste in diesem Fall doch auch die Konfession angegeben werden. Aber wenn Sie das nicht müssen, dann muss ich es auch nicht. Sie waren sehr verärgert und kündigten weitere Maßnahmen an. Bislang haben Sie nichts unternommen, aber das ist eigentlich auch unnötig, denn Sie wissen ohnehin, welche Konfession man angehört.
Genau. Es ist naiv anzunehmen, man könne sich verstecken. Selbst wenn man sehr entlegen wohnt, wissen sie genau, wo man sich aufhält.
Sie wissen es. Weißt du was, Martin? Mir wurde schon oft die folgende Frage gestellt. Wenn sie ohnehin schon alles wissen, warum fragen sie dann überhaupt nach? Zu mir selbst und anderen sage ich immer, weißt du was? Wenn die wirklichen Schwierigkeiten beginnen, dann wird es eine Zeit der Drangsal sein, wie es noch keine gab. Sie könnten so beschäftigt sein, dass sie eine Weile brauchen, um dich zu finden, vor allem, wenn du abgelegen wohnst und das ein Problem darstellt.
Genau, und es gibt Gott, der dich in einer Felsspalte verstecken kann.
Ich lebte früher auf einer sehr entlegenen Farm am Kap und einmal fuhren wir zum Flughafen, von wo an diesem Tag mein Flug gehen sollte.
Und wir fuhren zum Flughafen, ich wollte fliegen, weg diesen Tag, also wir fuhren
Wir fuhren eine ziemliche Strecke, etwa 200 Kilometer. Und ich fuhr den ganzen Bergrücken entlang durch diese abgelegene Gegend, als wir ein Feuer sahen, ein Bergfeuer. Wenn in diesem Gebiet ein Feuer ausbricht, muss man es melden. Wir fuhren also in die nächste Stadt, etwa 150 Kilometer von meinem Wohnort entfernt, gingen in die Polizeistation und meldeten das Feuer. Man fragte uns nach unserem Namen, die wir auch angaben. Und dann einfach so sagten sie mir, wo ich wohne, alle Daten über mich. Woher wissen diese Leute das alles? Es war nur eine winzig kleine Polizeistation, irgendwo um nirgendwo, und sie wussten all diese Dinge über mich.
Ja, natürlich. Wir haben in Südafrika ein Unternehmen namens TransUnion. Und dort, wir haben das schon einmal erwähnt, sind alle deine digitalen Informationen gespeichert, die wiederum mit der Regierung, den Banken, dem Finanzamt, der Polizei und so weiter verknüpft sind. Selbst wenn du kein Smartphone oder überhaupt irgendein technisches Gerät besitzt, sind deine persönlichen Daten bereits gespeichert.
Richtig. All diese Daten sind schon gespeichert. Wie ernst ist es Ihnen damit, sicherzustellen, dass jeder von uns in dieser Datenbank aufgelistet ist? Nun hält sich dieser besondere Herr im folgenden Beitrag meiner Meinung nach in vielerlei Hinsicht für intelligenter als Gott. Aber das ist sein Problem. Wir werden uns trotzdem anhören, was er zu sagen hat.
Schon bald werden die Menschen mit biometrischen Sensoren am oder sogar im Körper herumlaufen und Google, Facebook, der chinesischen Regierung oder wem auch immer erlauben, ständig zu überwachen, was in ihrem Körper passiert. Diese ganze Vorstellung, dass Menschen eine Seele, einen Geist, einen freien Willen besitzen, dass niemand weiß, was in uns vorgeht und dass das, was wir auswählen, ob bei der Bundestagswahl oder beim Einkaufen, unseren eigenen freien Willen unterworfen ist, all das gehört der Vergangenheit an. Wir verfügen über die Technologie, dass es uns ermöglicht, Menschen im großen Umfang zu hacken. Es gibt neue Überwachungstechnologien, die aktuell nur zur Bewältigung der Coronavirus-Krise eingesetzt werden. Wenn diese vorbei ist, werden einige Regierungen vielleicht sagen, ja, aber es kommt eine zweite Corona-Welle und wir müssen darauf vorbereitet sein. Außerdem gibt es Ebola oder die normale Grippe. Warum sollte man die Menschen nicht mit Hilfe dieser neuen Überwachungssysteme auch davor schützen? Die Tendenz wird also dahin gehen, sie auf unbestimmte Zeit zu verlängern. Dies ist auch der Moment, in dem die Überwachung im wahrsten Sinne des Wortes auch unter die Haut gehen wird. Die Regierungen interessieren sich heute nicht nur dafür, wo wir hingehen und mit wem wir uns treffen, sondern sogar dafür, was in unserem Körper passiert.
Der Punkt ist, dass die Technologie vorhanden ist und mit Hilfe eines Zwangsprogramms eingeführt werden kann. Und wenn man daran nicht teilnimmt, ist man wirtschaftlich isoliert. Kaufen und verkaufen. Ist alles dafür Notwendige vorbereitet? Das ist die Frage.
Ja.
Ist das wichtig im Hinblick auf die biblische Prophetie?
Aber vielleicht wird man uns jetzt fragen, was wir dagegen unternehmen sollten.
Nun, Martin, was schlägst du vor, was wir tun sollten?
Ich denke, wir sollten uns an das halten, was der Geist der Weissagung in der Bibel sagt.
Okay.
So weit wie möglich für uns selbst sorgen, die Städte verlassen, auf uns aufpassen und die Konsequenzen Gott überlassen.
Das ist ein wichtiger Punkt. Das ist die Quintessenz, die Konsequenzen Gott überlassen. Ja, sie werden uns aufspüren können. Ja, sie werden in der Lage sein, all diese Dinge umzusetzen. Aber wir haben einen Beschützer, von dem sie nichts wissen. Und wir überlassen diese Konsequenzen Gott. Wir sollen das Richtige tun und die Konsequenzen Gott überlassen.
Es ist also eigentlich ein Aufruf Gottes, unseren Glauben, unsere Selbstprüfung und unsere Beziehung zu ihm zu stärken.
Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 6. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen.
I think it's verse 6, chapter 11.
Nationales Kraftstoffpass-QR-Programm ab 25. Juli inselweit eingeführt. Wir sprechen hier vom Jahr 2022. Colombo. Das nationale Kraftstoffpass-QR-System gilt ab Montag, den 25. Juli, auf der gesamten Insel, twitterte der für diese Aktion verantwortliche Minister. Ein Kraftstoffpass also.
Das verdeutlicht es noch einmal. Sie werden jeden Aspekt unseres Lebens kontrollieren, was wir tun dürfen und was nicht.
Was wir tun dürfen und was nicht. Also noch einmal, bereite dich so gut wie möglich vor. Hesekia bereitete sich vor, auf die Belagerung. Er leitete das Wasser um und kümmerte sich um viele, viele Dinge. Und dann überließ er die Konsequenzen Gott. Aber er musste auch etwas unternehmen.
Das ist sehr wichtig.
Man muss immer zuerst einen Fuß in den Jordan setzen, bevor das Wasser sich zurückzieht. UN-Welternährungsprogramm und irakisches Handelsministerium starten Smartphone-App für Lebensmittelrationen für 1,6 Millionen Menschen im Irak. Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen und das irakische Handelsministerium haben in Najaf die Smartphone-Anwendung Tambini, meine Lebensmittelration, eingeführt, die für 1,6 Millionen Menschen im gesamten Governorate gelten soll. Ein robustes öffentliches Verteilungssystem, das ständig in Echtzeit aktualisiert wird, wird auch die Priorisierung der bedürftigsten Familien ermöglichen. Im Rahmen dieses Sozialschutzprogramms wird die PDS-Digitalisierung auch die Grundlage dafür bilden, dass die Ministerien sich koordinieren und ein zentrales Sozialregister für die bedürftigsten Familien aufbauen können. Es hat immer diesen wohltätigen Anstrich. Immer geht es um das Wohl von irgendjemandem, aber in Wirklichkeit geht es nur um Kontrolle.
Es ist so traurig. Sie tun so, als ginge es nur um Nächstenliebe, aber in Wirklichkeit verfolgen sie auch einen verborgenen Plan.
Financial Times, das alles stammt aus dem Jahr 2022. Irans Präsident Raisi kürzt Brotsubventionen. Angesichts der weltweit in die Höhe schießenden Weizenpreise und der von US-Sanktionen gegen Ölexporte schwer angeschlagenen iranischen Wirtschaft hat der iranische Präsident Ibrahim Raisi angekündigt, die Fördermittel für Brot zu kürzen. Die Regierung will den Bürgern digitale Coupons anbieten, mit denen sie eine begrenzte Menge zu subventionierten Preisen erwerben können, während der Rest zu Marktpreisen erhältlich sein wird. Wäre es damit nicht leicht möglich, zur totalen Kontrolle überzugehen?
Definitiv.
Es ist bereits alles da. Man muss nur eine Zahl eingeben. Kampf gegen das Bargeld. Australien testet digitale Währung. Die Zentralbank Australiens arbeitet an der Einführung einer digitalen Währung. Damit folgt die Zentralbank einem Aufruf der Bank für internationalen Zahlungsausgleich an alle weltweit führenden Zentralbanken, die Einführung digitaler Währungen vorzubereiten. An wie viele Banken?
Alle.
Alle. Neben Australien treiben auch die USA, die EU, die China-Abschaffung des Bargelds voran. Weltweit bereiten sich derzeit 110 Länder die Einführung digitaler Währungen vor. Die Frage ist, ob das System dafür vorhanden ist.
Alle, die immer noch nichts darüber wissen, werden sehr überrascht sein.
Okay. Die US-Nationalbank Federal Reserve arbeitet bereits mit Hochdruck an der Entwicklung eines digitalen Dollars und die Arbeiten sind bereits weit fortgeschritten, wie kürzlich veröffentlichte Dokumente zeigen. Präsident Biden hat sogar ein Dokument unterzeichnet, mit dem genau dies umgesetzt wird. Ein weiterer Artikel. Neues US-Gesetz zur digitalen Identität wird voraussichtlich verabschiedet und ebnet den Weg für eine ID der nächsten Generation. Martin, die biblische Prophetie erfüllt sich vor unseren Augen. Es ist jedoch nicht so, dass diese Art des Zugriffs auf unser Geld bereits das Malzeichen des Tieres darstellt.
Nein.
Gott kümmert sich, wie gesagt, nicht darum, wofür wir unser Geld ausgeben oder mit welchen Mitteln wir bezahlen. Er interessiert sich für unseren Charakter. Er möchte wissen, was in unserem Kopf vorgeht, wen wir als unseren Gott anerkennen. Ein neuer US-Gesetzentwurf zur digitalen Identität bahnt sich seinen Weg durch den Kongress. Martin, warum gerade jetzt? Warum machen das alle Länder genau jetzt?
Weil die letzten Entwicklungen sehr schnell vor sich gehen werden.
Sie wissen genau, was kommt. Sie wurden darauf vorbereitet. Und es wird global sein. Es gibt keinen Kommen. Wenn es soweit ist, muss man es akzeptieren. Die einzigen, die davon profitieren werden, sind die Regierungen und die Großunternehmen. Es wird, wie gesagt, ein neues Feudalsystem geben. Und wir werden darin eingesperrt sein, ob wir es wollen oder nicht. Und so werden wir letztendlich nichts besitzen und glücklich sein. Eine nahezu identische Version der Gesetzesvorlage wurde auch in den Senat eingebracht, was bedeutet, dass der Weg zum Gesetz nicht mehr allzu weit ist. Einmal verabschiedet, würde der Identity Act die gesetzliche Grundlage für die Umsetzung eines digitalen Ausweisdienstes für US-Bürger bilden. Und das gilt nicht nur für die USA. Es ist, wie wir gesehen haben, überall der Fall. Was also sagt die Bibel? Wie viele Menschen dann gezwungen werden?
Alle.
Sowohl die Reichen
als auch die Armen. Auch wenn sie vorgeben, den Armen helfen zu wollen, wird das Gesetz keinen Unterschied zwischen Arm und Reich machen. Es wird für beide gelten.
Also gut, Sie behaupten also, dass eine digitale ID die Dinge vereinfachen wird. Und natürlich müssen Sie Ihr Produkt gut verkaufen. Aber schauen wir mal, was Sie sagen.
Diese digitale ID erleichtert den Wiederverkauf von gebrauchter Kleidung. Sie verfolgt den Weg von Kleidungsstücken von der Herstellung über unterschiedliche Besitzer bis hin zum Recycling, damit sie nicht auf Mülldeponien landen. In den USA werden nur 15% aller Textilien recycelt. Der Rest wird verbrannt oder auf den Müll geworfen. Der Wiederverkauf von gebrauchter Kleidung hilft, Modeabfall zu reduzieren. Aber woher wissen Sie, dass zum Beispiel eine Designerjacke echt ist? Eine neue Lösung kann das sicherstellen. Eine Erkennungsmarke auf einem Etikett, etwa ein QR-Code, wird mit einer einzigartigen digitalen ID in der Cloud verknüpft. Jedes Mal, wenn der Code gescannt wird, werden weitere Daten über den Weg des Kleidungsstücks gesammelt. Da diese Daten offiziell verifiziert werden, können Modefans sicher gehen, dass ihr Designerschnäppchen wirklich echt ist, während Markenhersteller erfahren, wo ihre Kleidung letztendlich landet und was Konsumenten wünschen, um so die Produktauthentifizierung möglichst einfach gestalten zu können. Diese Lösung wurde von Unternehmen wie Ralph Lauren Everything und Vestiaire Collective entwickelt in Zusammenarbeit mit dem Weltwirtschaftsforum. Mehr Marken und Verkaufsplattformen folgen. Milliarden Produkte werden durch die ID digitalisiert.
Okay, Martin, das war ein sehr interessanter kleiner Videoclip. Glaubst du, es geht hier nur um Kleidung?
Nein, definitiv nicht.
Oder geht es darum, genau zu kontrollieren, wohin und an wen welcher Gegenstand geht?
Es zeigt, wie weit es letztendlich geht. Selbst die Kleidung, die man trägt, kann man mieten und glücklich sein.
Man kann mieten und glücklich sein, ja. Und das entsteht in Zusammenarbeit mit dem Weltwirtschaftsforum. Es deckt sich also mit deren Denkmuster.
Und wie wir schon so oft festgestellt haben, hängt dies mit den Vereinten Nationen zusammen.
Nun, das Weltwirtschaftsforum, all diese Akteure, stehen die alle mit dem Vatikan in Verbindung?
Ja.
Und gilt dasselbe für die Unternehmen?
Ja.
Haben sie nicht eine Vereinbarung mit dem Vatikan unterzeichnet? Und die politischen Führer, die dem Weltwirtschaftsforum zusammenhängen, waren die nicht alle beim Papst und haben dort ihren Marschbefehl erhalten?
Ja.
Warum sieht die Welt das nicht?
Ich weiß es nicht.
Warum warten sie auf den Antichristen, während er gerade putzmunter seine Pflichten gemäß der Prophezeiung erfüllt?
Weil sie irgendwelche ausgeklügelten Fabeln hören wollen.
Aha. Die kanadische Regierung will trotz Bedenken von Datenschutzexperten digitales Ausweisprogramm einführen. Selbstverständlich, denn der politische Führer dieses Landes ist ein blauäugiger Junge, der mit dem Weltwirtschaftsforum und damit dem Papsttum in Verbindung steht.
Allerdings.
Die Covid-19-Pandemie hat deutlich gemacht, wie wichtig es ist, dass staatliche Dienstleistungen im digitalen Zeitalter zugänglich und flexibel sind. Der nächste Schritt, um den Zugang zu Dienstleistungen zu erleichtern, ist ein föderales Programm zur digitalen Identität, das in die bereits bestehenden Plattformen der Provinzen integriert wird, so die Regierung. Das Netz ist allgegenwärtig. Eine digitale Regierung stellt die Menschen und ihre Bedürfnisse in den Mittelpunkt. Oh, wie nett von Ihnen. Sie ist gegenüber ihren Bürgern rechenschaftspflichtig, teilt Informationen mit ihnen und bezieht sich in die Politikgestaltung und die Entwicklung von Dienstleistungen ein. Sie legt Wert auf Integration und Zugänglichkeit. Martin, damit wird mir meine Privatsphäre vollständig genommen. Ich lehne das ab.
Aber es ist doch nur zu deinem Wohl.
Oh ja, zum Gemeinwohl. Sie konzipiert Dienstleistungen für die Menschen, die sie benötigen, und nicht nur für die Organisationen, die sie erbringen, sagt die Regierung. Ich nenne das Süßholzraspeln. Auf der Website der britischen Regierung lesen wir: Anleitung, wie Anbieter für digitale Identität sich zertifizieren lassen können, um digitale Identitätsprüfung für das Recht auf Arbeit, das Recht auf Miete sowie DPS-Programme durchzuführen. Diese Entwicklung steht im Einklang mit dem Vorschlag des Bundesamts für Justiz, mittels Einführung des Identitätsvertrauenssystems eine digitale Identitätsprüfung im Rahmen ihrer Strafregisterprüfung zu ermöglichen. Nun, Martin, wenn eine Regierung ein Gesetz erlässt und jeden dazu nötigt, dieses Gesetz zu befolgen, und du dich aber weigerst, es zu befolgen, weil es mit deinem Gewissen und mit der Bibel in Konflikt steht, bist du dann ein Straftäter?
Ja, weil ich damit gegen das Gesetz verstoße.
Aha. Verbinde das System der digitalen Identität dich also mit dem Strafverfolgungssystem?
Definitiv.
Kannst du dann auch zur Zielscheibe werden?
Ja, natürlich. Man wird damit nicht nur zum Ausgestoßenen, sondern sogar zum Verbrecher.
Und du kannst dann auch wie Verbrecher behandelt werden.
Und wenn in einem Land auf bestimmte Straftaten die Todesstrafe steht, dann ist es auch kein Problem für sie, das umzusetzen.
Richtig. Dieser Leitfaden legt dar, wie sich Anbieter für digitale Identitäten, für die Durchführung digitaler Identitätsprüfungen, für das Recht auf Arbeit, auf Miete. Hat das Weltwirtschaftsforum all das nicht angekündigt?
Stimmt genau. Und sie sagten auch, du wirst glücklich sein, aber nur, wenn du dich an die Regeln hältst.
Nur, wenn du dich an die Regeln hältst. Wie viel ist deine Freiheit wert, Martin?
Nun, das Leben des Sohnes Gottes.
Also gut. Ich habe mich in meinem Leben sehr lange mit dem Thema Freiheit befasst. Der Sohn Gottes, er wird dich befreien, nicht wahr? Steht das nicht so in der Bibel? Und die Juden waren sehr aufgebracht und sagten, wir sind niemandes Sklaven. Aber er behauptete, sie seien welche. Er wird uns befreien, aber natürlich spricht er dabei von der Sünde. Er wird uns von der Sünde befreien. Das ist ein ganz anderes Thema. Aber es geht um mehr als Sünde. Wenn wir also Christus annehmen, dann sind wir wahrhaftig frei, nicht wahr? Es bedeutet also mehr, als nur frei von Sünde zu sein. Es bedeutet eine totale Freiheit, aber die hat ihren Preis, nämlich den, dass wir mit dem von Gott eingesetzten Regierungssystem übereinstimmen müssen.
Das ist eine kognitive Entscheidung.
Gott hat also eine Reihe von Gesetzen erlassen, die die Grundlage seiner Regierung bilden. Denn ohne Gesetz kann man keine Regierung haben. Ist Gott auch ein Richter? Ist er auch ein Anwalt?
Ja.
Okay. Aber er kann nur dann zu unserem Fürsprecher werden, wenn wir erkennen, dass wir gegen sein Gesetz verstoßen haben. Ist das richtig? Dann wird er unser Anwalt sein und unsere Sache verteidigen und sagen, ich habe dein unreines Gewand entfernt und dir eines gegeben, dass mein Geboten in jeder Hinsicht gerecht wird. Wer also dieses Gewand annimmt, es sich zu eigen macht und als freies Geschenk annimmt, der hat das Recht, Teil von Gottes Regierung zu sein. Aber man ist auch in Gottes Regierung nur frei, wenn man sich an seine Gebote hält. Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Glückselig sind, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben an dem Baum des Lebens. Das ist also die Vorgabe. Nun, der Teufel ahmt Gott nach und sagt, ich habe ein Regierungssystem und ihr werdet Teil meiner Regierung sein müssen. Das bedeutet, dass ihr euch an meine Gesetze und Vorschriften halten müsst. Und ich werde euch im Gegenzug freien Zugang zu allem geben, was ihr braucht. Er sagt also genau das Gleiche wie Gott.
And I will give you free access to everything that you need. He's doing exactly the same that God does.
And he did this. Und das gleiche tat er mit Jesus in der Wüste.
Korrekt.
Everything that God does.
Alles, was Gott tut, ahmt er nach. Und er sagt, ihr werdet nicht an meiner Welt teilhaben können, wenn ihr euch nicht an meinen Grundsätzen haltet. Richtig?
Ja.
Does he say that?
Yes.
Also gut. Wir sind also entweder Sklaven der Rechtschaffenheit oder Sklaven dieser Welt und ihrer Vorschriften. Wenn wir uns entscheiden, Gott zu gehorchen, werden wir zum Sklaven seiner Gebote. Wenn wir uns entscheiden, dem Teufel zu gehorchen, werden wir zum Sklaven seiner Gesetze. Im Grunde werden wir also in beiden Fällen Sklaven. Aber Jesus sagt, wenn wir seinen Weg und seine Denkweise akzeptieren, dann nennt er uns nicht länger Knechte, sondern Freunde.
Ganz genau.
He no longer calls you a servant, he calls you a brother.
That's it.
Now Martin.
Nun Martin, was aber, wenn diese beiden Systeme tatsächlich nach demselben Grundprinzip funktionieren? Bitte nicht falsch verstehen, was ich jetzt sage. Angenommen, diese beiden Systeme sind insofern grundlegend identisch, als dass beide auf Gesetzen und Gehorsam gegenüber diesen Gesetzen beruhen, weil man ansonsten nicht an der jeweiligen Welt teilhaben kann. In Gottes Welt sterben wir, werden kein Teil mehr davon sein und nicht mehr weiter darin leben. In Satans Welt wird er uns töten und wir werden ebenfalls nicht mehr weiter darin leben. Wir befinden uns also wirklich in einer Zwickmühle, nicht wahr? Wovon hängt es ab, welchem der beiden Systeme wir uns anschließen werden?
Dem, dass wir selbst wählen können.
Was wird darüber entscheiden? Wenn wir jetzt eine Entscheidung treffen müssen, haben wir die beiden folgenden Optionen. Wir können entweder in der diesseitigen Welt sein und an allem teilhaben, was sie zu bieten hat, vorausgesetzt, wir unterschreiben auf der gepunkteten Linie, dass wir uns an all ihre Vorgaben halten. Oder wir können im Hinblick auf die jenseitige Welt dasselbe tun, indem wir ein Dokument unterschreiben, das sich Bund nennt. Es ist ein wenig so, als müssten wir uns zwischen zwei politischen Parteien entscheiden. Mit dem Unterschied, dass wir in diesem Fall deren jeweilige Charaktere miteinander vergleichen müssen. Wir haben es also mit zwei verschiedenen Gesetzesgebern zu tun. Mit welchen von beiden werden wir konform gehen? Mit demjenigen, der uns alles verspricht, was die Königreiche dieser Welt zu bieten haben und dass wir damit glücklich sein werden? Oder mit demjenigen, der uns ewiges Leben verspricht, vorausgesetzt, dass wir wieder in Einklang mit seinen Geboten leben.
Ja, und dass wir all das, was der andere uns gibt, tatsächlich hinter uns lassen.
Wir betrachten also die beiden Charaktere und stellen fest, dass der eine auf Zwang und egoistischen Motiven beruht und der andere auf Liebe. Woher wissen wir, dass der andere auf Liebe beruht? Größere Liebe hat niemand als die, dass seiner sein Leben lässt
für seine Freunde.
Okay. Und genau das hat Jesus getan, nicht wahr? Jesus war also bereit, sein Leben hinzugeben, damit wir an allem teilhaben können, was der Himmel zu bieten hat, und glücklich sind. Nun, in Satans Welt werden wir nichts besitzen und glücklich sein. Werden wir dort in einem Haus wohnen?
Ja.
Okay, wir werden also in einem Haus wohnen.
Okay.
Werden wir Zugang zu Lebensmitteln haben?
Ja.
Ja, wir werden Zugang zu allem haben, vorausgesetzt, wir halten uns an seine Regeln, richtig? Wem gehört das Haus?
Ihm.
Satan gehört das Haus. Nun zu Gott, dem alles gehört, was er geschaffen hat. Gott hat alles erschaffen, ihm gehört alles. Er sagt, mir gehört das Vieh auf 1000 Bergen. Alles gehört mir, ihr besitzt nichts. Ist das überhaupt euer Geld, das ihr jeden Monat verdient? Ich habe euch die Fähigkeit gegeben, es zu verdienen, es ist mein Geld. Aber ich gewähre euch 9/10 davon zur freien Verfügung. Zahlt mir 1/10 zurück, damit ich mein System und meine Botschafter hier auf Erden aufrechterhalten kann. Richtig? Das ist es, was Gott fordert. Wenn er uns eines Tages ein Haus schenkt, wem gehört es dann?
Ihm.
Gibt es irgendeinen Unterschied zwischen diesen beiden Systemen?
Nein.
Es gibt keinen Unterschied zwischen den beiden Systemen, außer in Bezug auf den Charakter des Gesetzgebers.
Genau, der eine wird Gewalt und Zwang anwenden und uns töten, der andere will uns das Leben schenken.
Und er liebt uns. Und wenn man sich seine Regeln ansieht, sind sie alle logisch und nützlich. Hast du dir mal angeschaut, wie dick die Gesetzesbücher weltlicher Regierungen sind?
Ja, ich sag immer, sie ersetzen die schmale Version durch einen ganzen Raum voller Gesetze.
Man weiß nicht einmal, wohin man gehen darf. Wenn man seinen Fuß irgendwo hinsetzt und es könnte illegal sein, landet man im Gefängnis und weiß nicht einmal warum, richtig? Bei Gott weiß man immer genau, woran man ist. Es kommt also auf den Charakter an, Martin. Wenn Gott uns etwas gibt, gibt er uns ein Haus. Er sagt, ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Statt Städte steht im Englischen Haus. Das ärgert den Teufel. In neueren englischen Übersetzungen steht daher statt dem Wort Haus nur noch Zimmer. Mehr gesteht er uns nicht zu. Ich meine, Satan hat das bereits mit den Kürzungsprogrammen im Kommunismus praktiziert. Er gewährt uns einen Raum, es gibt ein Zimmer für uns. Aber selbst das ärgert ihn noch. In noch neueren englischen Übersetzungen gibt er uns daher nicht einmal mehr ein Zimmer, sondern nur noch einen Platz. Gott sagt also, ich werde euch ein Haus geben. Und in der englischen Übersetzung steht tatsächlich Haus. Aber wenn er es uns gibt, weil er 100% selbstlos ist, inwiefern dürfen wir uns dann tatsächlich als Eigentümer fühlen?
Zu 100%.
Also gut.
Weil wir mit ihm zusammen regieren werden.
Okay. Und wenn Satan es uns übergibt, dann nur mit einem Damoklesschwert über unserem Kopf, richtig?
Ja, wehe dir.
Wehe dir. Okay, Martin, ich habe meine Entscheidung getroffen. Ich schließe mich Gott an. Denn nicht nur habe ich seinen Charakter studiert, sondern er hat ihn auch unter Beweis gestellt. Er ist nicht nur bereit, sich die Hände schmutzig zu machen. Ja, er hat sogar sein Leben für uns gegeben. Bei all dem geht es also um Kontrolle. Weiß Gott alles über uns?
Ja.
Weiß er, wofür wir unser Geld ausgeben?
Alles.
Weiß er, wie wir es bekommen haben?
Er ist in der Überwachungsbranche tätig.
Sein Überwachungssystem ist weitaus besser als alles, was sich der Teufel je ausdenken kann. Warum sind wir deshalb nicht wütend auf Gott?
Weil er uns nicht zwingt.
Okay, lass mich dir das sagen. Wir sind dann wütend auf Gott, wenn wir Unrecht tun.
Ja.
Weil wir wissen, dass wir beobachtet werden und das gefällt uns nicht. Was wäre, wenn wir das hinter uns lassen könnten und unser Geist wieder in Einklang mit Gott wäre? Dann würden wir Gott lieben, wie unseren Nächsten. Darüber haben wir bereits gesprochen, nicht wahr? Martin, wäre es in einer solchen Welt sicher, wenn ich deine Gedanken lesen könnte?
Ja.
Wäre es in unserer heutigen Welt auch sicher?
Ganz und gar nicht.
Ganz und gar nicht. Also gut, lass uns diese Diskussion vertagen. Das würde sonst noch ewig dauern. Unterm Strich lässt sich sagen, dass es hinsichtlich der Entscheidung zwischen den beiden Systemen notwendig ist, sich den Charakter des Gesetzesgebers anzuschauen. Hier ein weiterer Artikel, erschien im Juli 2020. Eine Handvoll Länder verteilt neue digitale ID-Dokumente. Vietnam, Brasilien, St. Lucia, Griechenland. Sie alle sind auf diesen Zug aufgesprungen. Das ist eine weltweite Sache. Wenn in der Bibel von allen die Rede ist, dann bedeutet das auch alle. Weltwirtschaftsforum veröffentlicht Artikel, in dem globale Zensur durch künstliche und menschliche Intelligenz gefordert wird. Dieser Artikel erschien im August 2022. Ich bin immer sehr interessiert, wenn ich diesen Mann sehe. Er liegt ziemlich genau auf einer Linie mit den Plänen der Jesuiten, nicht wahr?
Er zeigt uns genau, was der Plan ist.
Hatten die Jesuiten im Mittelalter ein Überwachungssystem?
Ja, die Inquisition.
Die Inquisition, richtig. Sie übernahmen das und machten, zumindest aus ihrer Sicht, ihre Sache ziemlich gut, denn sie ermordeten Millionen von Menschen. Sind sie damals in die Häuser der Leute eingedrungen? Haben sie überwacht und alles Notwendige getan? Tun sie nicht dasselbe auch heute, sogar mit politischen Führern, aktuellen und ehemaligen Präsidenten?
Ja.
Ist das nicht dasselbe?
Andererseits sagen die Leute, ja, aber dieser Teil muss jetzt vernichtet. Dieser Sumpf muss trockengelegt werden.
Aber Donald Trump umarmt diesen Mann.
Wie bereits in der letzten Sendung dargelegt, werden diese digitalen Identitäten und all das auf jeden Fall eingeführt und genutzt werden.
Das lässt sich nicht mehr aufhalten. In einem aus der Website des Weltwirtschaftsforums veröffentlichten Meinungsartikel wird vorgeschlagen, ein Programm für künstliche Intelligenz zu schaffen, das als umfassendes globales Zensurinstrument fungieren könnte. Haben die Jesuiten und das päpstliche System die Zensur eingeführt?
Ja, bei der Bibel.
Was geschah, wenn man eine nicht von ihnen genehmigte Bibel oder die Tischreder von Martin Luther zusammengestellt von seinem Freund Nikolaus von Amsdorf besaß?
Es ging einem an den Kragen.
Nein, Martin, da liegst du völlig falsch. Es ging einem nicht nur an den Kragen, sondern man wurde gleich einem ganzen Kopf kürzer gemacht. Das heißt, wenn man Glück hatte. Also gut, wir müssen nicht auf alle Einzelheiten eingehen. Aber Extremismus, Desinformation, Hassreden. Wer bestimmt, was alles darunter fällt?
Sie tun das.
Sie tun das. Wer sind Sie?
Wie bereits gesagt, werden wir das nie erfahren. Aber es sind all jene, die sich mit dem Tier verbündet haben.
Okay, hinter allem steckt also das System des Tieres. Denn so steht es in der Bibel. Das vorgeschlagene KI-Programm würde durch Informationsgewinnung durch externe menschliche Quellen ergänzt werden, so Goldberger. Es geht hier also um einen Überwachungsstaat par excellence. Sowie die digitalen Mittel zu dessen globaler Umsetzung. Die Inquisition in Rom ist also quicklebendig und funktioniert bestens. Künstliche plus menschliche Intelligenz, die Lösung für Online-Missbrauch. Nun, Martin, als das Weltwirtschaftsforum ein wenig unter Beschuss geriet, weil es sich wie eine inquisitorische Organisation gebärdete, reagierte es auf diese Weise. Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel auf Websites geteilt wurde, die regelmäßig Inhalte falsch darstellen und Fehlinformationen verbreiten. Wir bitten Sie daher, Folgendes zu beachten. Der Inhalt dieses Artikels gibt die Meinung des Autors wieder, nicht die des Weltwirtschaftsforums. Martin, wenn das Weltwirtschaftsforum einen Artikel dort platziert und ihn so sehr hervorhebt, bedeutet das nicht, dass Sie diesen kleinen Artikel geradezu lieben?
Konsequenterweise hätten Sie sagen müssen, wir sind damit nicht einverstanden.
Aha. Bitte machen Sie sich beim Lesen selbst ein Bild. Das Forum ist bestrebt, ein breites Spektrum von Stimmen zu veröffentlichen und eine falsche Darstellung von Inhalten schadet nur der offenen Diskussion. Wie nett von Ihnen. Nun gibt es Politiker, die diese List durchschauen. Denn dies ist nichts anderes als eine Form der implementierten Sklaverei. Wir kehren damit zur Leibeigenschaft zurück. Schauen wir uns an, was der australische Politiker Malcolm Roberts zu diesem Thema sagt.
In milliardenschweren globalistischen Konzernen wird alles gehören. Häuser, Fabriken, Bauernhöfe, Autos, Möbel. Und der normale Bürger wird sich mieten, was er braucht, wenn seine soziale Kreditwürdigkeit es zulässt. Der Plan des großen Resets ist, dass sie mit nichts sterben werden. Um diesen teuflischen Plan zu verwirklichen, wird das Weltwirtschaftsforum von Klaus Schwab den Australiern mehr als nur materielle Besitztümer annehmen müssen. Die Senatoren, die heute hier im Plenarsaal sitzen und den großen Reset unterstützen, bedrohen unsere Privatsphäre, unsere Freiheit und unsere Würde. Ja, sie sitzen in dieser Senatskammer. Schon bald wird die Regierung unseren Landwirten vorschreiben, was sie anbauen dürfen und die australischen Verbraucher bestrafen, wenn sie die falschen Produkte kaufen. Dies hat bereits mit für die australische Landwirtschaft geplanten, beängstigenden Reformen begonnen. Die Verwirklichung dieses Traums von Mikromanagement des individuellen CO2-Ausstoßes steht und fällt mit der Verabschiedung des Gesetzes über die sogenannte vertrauenswürdige digitale Identität. Nur durch unerbitterliches digitales Stalking der Bürger kann die liberal-national-Regierung, deren Kaufentscheidung bis ins kleinste Kapital steuern. Die australischen Banken haben bereits großes Interesse an dem Gesetzesentwurf bekundet, da er es ihnen, Zitat, ermöglichen wird, sich ein umfassendes Bild ihrer Kunden zu verschaffen. Es handelt sich um dieselben Banken, die das Klimarisiko bereits als Grund für die Ablehnung von Krediten angeben.
Martin, wir sind also nicht die Einzigen, die diese Dinge sehen. Er ist ein Politiker, der bereit ist, sich öffentlich dazu zu äußern, aber er ist auf dem Holzweg. Denn die Bibel sagt, dass es geschehen wird.
Ja.
Es wird passieren.
Und da kommt ein Teil der Täuschung ins Spiel. Wenn Politiker wie dieser all diese Vorhaben nicht mit der biblischen Prophetie in Verbindung bringen, dann werden sie zusammen mit den Predigern der falschen protestantischen Kirchen die Hauptakteure bei der Verfolgung sein.
Letztendlich ist der Teufel also so schlau, dass er uns in die Falle lockt, egal von welcher Seite wir kommen. Zum Abschluss noch dieser Artikel. Papst Franziskus genehmigte das Abhören von Telefonen im Rahmen der Ermittlungen zum Finanzskandal. Ist es also die Art von Vorgehensweise, die der Vatikan unterstützt?
Ja, und wir können an diesem Artikel sehen, wie weit die Macht des Papstes reicht.
Laut durchgesickerten Dokumenten, die das Sunday Times Berichten zufolge vorliegen, hat Papst Franziskus Ermittlern im Umfeld des Justizpromoters des Vatikans die Erlaubnis erteilt, im Rahmen der Ermittlungen Telefone abzuhören, E-Mails abzufangen und sogar Verhaftungen ohne richterlichen Erlass vorzunehmen. Hat man Letzteres nicht im Mittelalter getan?
100%. Es ist eine Rückkehr zur Inquisition.
Haben sich Ihre Praktiken geändert?
Verfügen Sie über Staatsgewalt?
Korrekt.
Ganz genau, weil Sie die Rechtsprechung umgangen haben. Die New York Post wies darauf hin, dass Papst Franziskus im April 2021 das vatikanische Recht geändert hatte, um die Strafverfolgung von Kardinälen und Bischöfen zu erleichtern. Den durchgesickerten Dokumenten zufolge ordnete der Pontifex mutmaßlich einige Tage später an, technische Hilfsmittel zum Abhören von Festnetzen und Mobilfunkgeräten sowie jeglicher Kommunikation, auch elektronischer Art, einzusetzen. Diese Befugnisse dürfen gegenüber Personen ausgeübt werden, deren Kommunikationsaktivitäten für die Durchführung der Ermittlungen als nützlich erachtet werden, heißt es nach Angaben der Times in diesen Dokumenten. Das ist die Mentalität, mit der wir es hier zu tun haben. Und ob sie ethisch ist oder nicht, spielt offenbar keine besondere Rolle.
Nein, weil sie auch in diesem Fall wieder auf das Gemeinwohl verweisen.
Es gibt Leute, die meinen, es sei völlig in Ordnung, die Daten anderer auszuspionieren, um ihre eigenen Ziele zu erreichen. Meiner Meinung nach ist das absolut unethisch, da es dem Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst widerspricht. Es bedeutet vielmehr so viel wie, zwinge deinen Nächsten, dir zu Willen zu sein.
Ja.
Das Fazit unserer Diskussion lautet also, sind alle Voraussetzungen erfüllt?
Definitiv.
Für das Eintreffen der in der Bibel beschriebenen letzten Ereignisse.
Wir stehen kurz vor der Erfüllung der Prophetie.
Okay. Wir befinden uns also an diesem Kulminationspunkt, wenn wir uns all diese Themen ansehen. Die Umweltproblematik, die ethnischen Konflikte, die Kriege und Kriegsgerüchte, die politischen Entwicklungen, die Rückgabe der Macht an das Tier, die religiösen Entwicklungen, die Rückkehr der Kinder zur Mutter und die digitale Umsetzung eines Systems zur Kontrolle des Kaufens und Verkaufens und der Einhaltung aller von ihnen erlassenen Gesetze. Ist alles bereit?
Ja.
Kann der letzte Akt beginnen?
Wir stehen kurz davor.
Dann lass uns also beten. Himmlischer Vater, die biblische Prophetie ist erstaunlich und ich danke dir dafür. Vor allem aber danke ich dir für die Offenbarung deines Charakters, die uns hilft, fundierte Entscheidungen zu treffen. Hilf uns, die richtigen Entscheidungen zu treffen. In Jesu Namen. Amen.
Amen.